Zu Beginn des neuen Jahres möchte ich meine Predigtreihe durch das Lukas-Evangelium unterbrechen für eine kurze andere Predigtserie. Und zwar möchte ich gemeinsam mit euch die Waffenrüstung Gottes studieren. Darum schlag gerne Gottes Wort mit mir auf zum Epheserbrief, Kapitel 6. Der Brief an die Epheser, Kapitel 6. Heute studieren wir nur Vers 10. Aber ich möchte dennoch den ganzen Abschnitt lesen, damit wir wissen, was auf uns zukommt in den nächsten Predigten, so Gott will. Epheser Kapitel 6, die Verse 10 bis 20. Und hier lesen wir in Gottes heiligem Wort. Schließlich werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. So steht nun, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit, bekleidet mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und beschuht an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Bei alledem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort. Mit allem Gebet und Flehen betet, zu jeder Zeit im Geist und wacht hierzu, in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen und auch für mich, damit mir Rede verliehen wird, wenn ich den Mund öffne, mit Freimütigkeit das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen, für das ich ein Gesandter in Ketten bin, damit ich in ihm freimütig rede, wie ich reden soll. Amen. Lasst uns beten. Unser Herr der Heerscharen, du mächtiger Krieger, du Herr aller Herren, du König aller Könige, du siegreicher Held. Herr, lass uns dich und deine Macht und Stärke mehr kennen. Herr, damit wir gestärkt werden in dir, ausgerüstet sind in dir zum guten Kampf des Glaubens. Herr, darum beten wir jetzt. Damit du und du allein alle Ehre hast, so erhör unser Bitten und segne uns durch dein Wort, wir erbeten es in Jesu Namen. Amen. Nehmt gerne Platz. Uns allen ist bewusst, dass auch dieses Jahr 2022 ein Jahr ist, das uns allen sehr viel abverlangen wird. Es wird auch dieses Jahr wieder viele Kämpfe geben und vielleicht sogar größere Kämpfe, als wir jemals erlebt haben. Ich spreche von Kämpfen des Glaubens, von geistlichen Kämpfen. Das heißt, der Kampf darum, dran zu bleiben im Glauben, dem Herrn treu weiterzudienen, nicht aufzugeben, bei Bedrängnis und in Versuchungen nicht in Sünden zu fallen, nicht abzufallen vom Herrn, sondern fest stehen zu bleiben im Glauben und treu für den Herrn zu leben, komme was wolle. Inmitten von Stürmen, aller Kämpfe, aller Angriffe, Herausforderungen und Problemen, trotz aller Widrigkeiten, aller Not und aller Anfechtung. Ja, wenn man darüber nachdenkt, wie schwer es werden kann, dann kann es einen Angst und Bange werden. Man könnte verzagen, verzweifeln, mutlos werden, gar aufgeben wollen. Aber Gottes Wort ruft uns auch heute zu, zum Beginn des neuen Jahres, fürchte dich nicht. Sei mutig, sei stark, kämpf den guten Kampf des Glaubens. Und so wollen wir uns intensiv mit biblischer Kampfführung beschäftigen. Im Grunde erhalten wir hier in Gottes Wort, in diesem Abschnitt, einen Intensivkurs geistlicher Kriegsführung. Aber das alles hat nichts mit physischer oder gar Waffengewalt zu tun. Das ist auch nicht einfach so ein weltlicher Motivationskurs, der dir sagt, so nach dem Motto, Kopf hoch, wird schon, du schaffst es, glaub an dich. Dieser Intensivkurs von Gottes Wort ist ganz anders. Es geht nicht darum, dass du Selbstvertrauen gewinnst. Es geht darum, dass du Gottvertrauen gewinnst. Es geht nicht um Selbstverteidigung. Es geht darum zu verstehen, dass der Herr uns verteidigt. Dass wir in ihm sein müssen. Es geht darum, dass du erkennst, dass du nichts aus eigener Kraft und Stärke und Weisheit und Ausdauer schaffst. Das ist zu nichts nütze. Es reicht nicht aus. Wir werden das ein anderes Mal dann intensiv studieren. Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Wir haben es mit geistlichen Feinden zu tun. Unsere Feinde sind viel zu zahlreich, viel zu übermächtig. Sie sind übermenschlich und dadurch für uns unbezwingbar. Wir können nicht bestehen im Kampf gegen sie. Jeder irdische Intensivkurs, wo es vielleicht um Kampfkunst geht, der sagt dir, entdecke die Stärke in dir. Deine körperliche und mentale Kraft muss entfesselt werden. Biblische Kampfführung beginnt damit, dass du erkennst, dass mit deiner Macht gar nichts getan ist. Dass du nichts ausrichtest, dass du vollkommen verloren bist. Dieser Kampf ist ein Glaubenskampf, dass du Gott im Glauben erkennst, dass er größer und stärker ist als alle. Dass du lernst, ihm und ihm allein zu vertrauen, denn das ist unser größtes Problem. Wir vertrauen auf uns selbst. Wir schauen auf uns selbst. Wir geben alles von uns selbst aus und darum haben wir auch Erwartungen an uns. Und dann sind wir enttäuscht von uns und verzweifeln an uns, weil wir es nicht schaffen. Wir haben gar nicht verstanden, wie man eigentlich recht kämpfen soll. Und möge der Herr uns lehren durch sein Wort, was der rechte Kampf ist. Wie David sagen kann im Psalm 18, Vers 35, er, Gott, er lehrt meine Hände das Kämpfen. Gott lehrt uns das Kämpfen. Also möge der Herr uns lehren, was es bedeutet, in der rechten Weise zu kämpfen in seinem Namen. Also lasst uns einsteigen in die Einleitung, die der Herr uns selbst gibt, in die Anleitung, in der rechten Weise im Glauben zu kämpfen. Und ich lese uns noch einmal den Vers, den wir heute studieren wollen, diesen ein. Vers 10. Schließlich werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Paulus schreibt, schließlich. Denn was er nun sagt, ist der krönende Abschluss, das Finale. Das bisher Gesagte führt zu diesem schließenden, abschließenden Aufruf. Wenn Paulus schließlich sagt, dann sollten wir natürlich wissen, was Paulus zuvor gesagt hat. Also das, was er vorher geschrieben hat, ist die Grundlage von dem, was er nun sagt. Der Apostel Paulus hat einen Brief geschrieben an die Gemeinde zu Ephesus. Und man kann diesen Brief im Grunde gut einteilen in drei Teile. Man kann sagen, ins Sitzen, ins Wandeln und ins Stehen. Erstens ins Sitzen, das sind die Kapitel 1 bis 3. Da lehrt uns der Apostel, dass uns alles in Christus geschenkt ist, sodass wir mit ihm sitzen auf seinem Thron. Christus, ja in Christus, wurden wir geliebt vor Grundlegung der Welt auserwählt. In ihm haben wir die Erlösung und die Sohnschaft, die uns geschenkt ist. Und er wurde auferweckt aus den Toten und sitzt nun in den höchsten Höhen zu Rechten Gottes auf den Thron. Kapitel 1 bis 3, das Sitzen. Dann schaut mal in Kapitel 2, Vers 4. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat uns um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr gerettet. Er hat uns mit auferweckt, und jetzt kommt's, und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweist in Christus Jesus. Also, Christus, hat alle Macht. Er hat alle Gewalten überwunden. Er sitzt auf dem Thron und mit ihm auch wir. Mit ihm die Gemeinde, die er geschaffen hat, aus Heiden und Juden. Er hat sich einen neuen Menschen geschaffen. Er ist das Haupt und wir sind sein Leib. Und wir haben Anteil an seinem Sieg, dass er triumphiert hat über Hölle, Tod und Teufel und über alle Sünde in uns. Er hat gesiegt, er sitzt auf dem Thron und wir sitzen mit ihm. Also im ersten Teil des Epheserbriefes, das herrliche Evangelium von Christus, dem Sieger, dessen Sieg unser Sieg ist. Und im zweiten Teil dann, in den Kapiteln 4 bis Kapitel 6, Vers 9, geht es um das Wandeln. Denn wenn dies alles so ist, wenn wir doch mit Christus siegen über Hölle, Tod und Teufel und Sünde und wir in ihm die Erlösung, die ewige Erlösung haben als Gemeinde, was bedeutet das dann? Ja, wenn wir doch mit ihm geistlich gesehen sitzen auf seinem Thron, müssen wir jetzt wandeln. Wandeln auf dieser Erde zu seiner Ehre. Ab Kapitel 4, ab Vers 1. Ich ermahne euch nun, ich, der Gefangene im Herrn, wandelt. Wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut, einander in Liebe ertragen. Befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen worden seid, in einer Hoffnung eurer Berufung. Das praktische Leben mit Christus, mit dem Sieger, jetzt. Er spricht darüber, wie wir als Gemeinde miteinander umgehen sollen, als Geschwister. Er spricht aber auch die Ehemänner an und die Ehefrauen und die Kinder und die Herren und die Sklaven. Wie habt ihr zu wandeln, wenn wir nun solch eine Einheit haben mit unserem Erlöser, unserem Christus? Und dann aber drittens, das Stehen. Ab Kapitel 6, Vers 10, unser Predigtvers heute. Das ist der krönende Abschluss. Ihr habt jetzt all das empfangen. Gnade und Reichtum in Christus. Ihr seid gesegnet mit allen geistlichen Segnungen in der Himmelswelt. Ihr sitzt schon mit ihm, geistlich gesprochen, auf dem Thron. Und ihr wandelt nun zu seiner Ehre hier auf der Erde. Und glaubt ihr, dass ihr das einfach so tun könnt? Ohne, dass es Widerstand gibt? Stehen. Wenn ihr zu seiner Ehre leben wollt, mit Christus verbunden, dann wisst, dass dies, was ihr tut und was ihr seid, umkämpft ist. Ihr seid die Zielscheibe des Teufels. Ein mächtiger Feind, sein Herr, hat es auf euch abgesehen. Es geht ihm darum, dass ihr abfallt von Gott. Dass ihr fallt in Sünde. Dass ihr nicht ausrichtet, was euch aufgetragen habt, dass ihr untätig werdet, dass ihr wie gelähmt am Boden liegt, dass ihr den Glauben verliert, dass ihr der Lüge glaubt, dass ihr zurückgeht in die Welt, dass ihr aufgebt, dass ihr in die Flucht geschlagen werdet. Ein Kampf tobt, wütet um eure Seelen. Ihr habt einen mächtigen Feind. Und darum sagt Paulus nun am Ende dieses Briefes, Vers 10, schließlich, werdet stark im Herrn. Werdet stark im Herrn. Lasst uns darüber intensiv nachdenken. Wenn der Apostel Paulus sagt, werdet stark, bedeutet das für uns zunächst, dass wir begreifen müssen, dass wir nicht stark sind. Denn wenn wir von uns aus stark wären, müsste er uns nicht dazu auffordern, stark zu werden. Das heißt, wir sind nicht die starken Helden. Wir sind schwach. Wir sind unfähig. Wir können von uns aus nichts ausrichten. Das ist die erste Lektion. Wenn du das nicht begriffen hast, wirst du alles Weitere nicht verstehen. Wir sind schwach. Wir müssen uns eingestehen, wir können nichts. Wir sind nicht fähig zum Kämpfen. Wir sind schwach. Und darum ist das, was wir nun hören, werdet stark, Trost für uns. Denn hier ist die Verheißung, wir können stark werden. Und achte auch darauf, es heißt hier nicht einfach, seid stark. Schau, was hier steht. Es heißt nicht, werdet einmal stark, sondern werdet stark. Das heißt andauernd, immer wieder, immer weiter. Ihr müsst immer stärker werden. Es geht hier um einen andauernden, anhaltenden, beständigen Prozess. Und gerade junge Männer neigen dazu, dass sie auf so ein besonderes Erlebnis warten, dass sie dann einmal Kraft von Gott bekommen und dann einfach immer stark bleiben. Und dann sind alle Kämpfe gar kein Problem mehr, weil ich bin ja stark geworden in dem Herrn. Nun, so ist es nicht. Du musst stark werden, beständig, immer weiter, stark werden, stärker werden. Nicht nur einmal, dein Leben lang als Christ musst du stark werden. Außerdem, achtet darauf, was hier steht. Es heißt, werdet stark. Es heißt nicht einfach, du werd stark. Es heißt, werdet stark. Das heißt, wir Christen sind keine Einzelkämpfer. Er sagt das der ganzen Gemeinde. Ihr zusammen, ihr werdet stark. Ihr als Gemeinde. Und genau das beschreibt Paulus auch in Kapitel 4, dass wir als Gemeinde nun den Geist und seine Gaben haben und einander dienen und einander stärken, einander aufbauen, sodass die ganze Gemeinde zusammen wächst zur vollen Mannesreife Christi, dass wir stark sind in dem Herrn. Um stark zu werden in den Herrn, müssen wir Schulter an Schulter stehen. Brauchen wir einander. Es ist ein Befehl an uns alle zusammen. Wir brauchen einander. Es gibt keine Einzelkämpfer im Christsein. Deswegen heißt es in Jesaja Kapitel 35, Vers 3, was dann auch im Hebräerbrief zitiert wird, stärkt die schlaffen Hände und festigt die wankenden Knie. Wir sollen einander stärken. Werdet stark gemeinsam. Und auch Achtung, und das ist so wichtig, dieses Verb hier, werdet stark, ist ein passives Verb. Das heißt, man könnte es auch übersetzen mit lasst euch stärken. Lasst euch kräftigen. Lasst euch beständig immer und immer weiter Kraft geben. Es geht also nicht um unsere Stärke, es geht darum, Stärke zu empfangen. Es geht darum, gestärkt zu werden. Wir haben keine Kraft, wir sind in uns selbst schwach, wir sind feige, wir sind unfähig, wir vermögen nicht zu siegen und stehen zu behalten und zu kämpfen. Wir Schwache müssen gestärkt werden. Wir müssen uns stärken lassen. Schließlich, lasst euch stärken. Werdet stark. Und nun, wer stärkt uns Kraftlosen denn? Wo finden wir Kraft? Wo erhalten wir Stärkung? Wo können wir uns stärken lassen? Schließlich, werdet stark im Herrn. Im Herrn. Lasst euch, lasst dich stärken im Herrn. Du musst im Herrn sein. Und dieses in ihm sein ist so essentiell für den ganzen Epheserbrief. Lasst uns gemeinsam ein wenig lesen, damit wir einen Eindruck davon bekommen, wie wichtig das ist, im Herrn zu sein und dass darum sich alles dreht. Wenn ihr mal mit mir aufschlagt zu Kapitel 1. Da heißt es ab Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. Wo? In Christus. Wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm sind in Liebe. Und uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens zum Preis der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. In ihm haben wir Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich gegeben hat in aller Weisheit und Einsicht. Er hat uns ja das Geheimnis seines Willens zu erkennen gegeben nach seinem Wohlgefallen, das er sich vorgenommen hat in ihm, für die Verwaltung bei der Erfüllung der Zeiten alles zusammenzufassen in dem Christus. Das, was in den Himmeln und das, was auf Erden ist, in ihm. Und in ihm haben wir auch ein Erbteil erlangt, die wir vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles nach dem Rat seines Willens wirkt, damit wir zum Preis seiner Herrlichkeit sind, die wir vorher schon auf den Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr. Als ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der die Anzahlung auf das Erbe, auf die Erlösung seines Eigentums hin zum Preis seiner Herrlichkeit ist. Verstehst du, dass es das ist, was du brauchst? Du musst in diesem Christus sein. Nur in ihm sind wir erwählt, gesegnet und erlöst. Nur in ihm sind wir erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und Paulus beschreibt das dann weiter in Kapitel 2. Lesen wir mal ab Vers 6 nochmal. Da heißt es, er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus. Es gibt keine Himmelswelt für uns, außer für die, die in Christus Jesus sind, damit er in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweist in Jesus Christus. Und er schreibt weiter, denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben und das nicht aus euch. Nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühmt, denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus, geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Immer und immer und immer wieder. Es geht darum, allein darum, in Christus zu sein. Es geht darum, mit ihm eins zu sein im Glauben, in vertrauter und inniger Gemeinschaft mit ihm zu sein, eins gemacht. Mit seinem Sterben, mit seinem Auferstehen, mit seinem verherrlichten Leben und Herrschen. Eins zu sein mit ihm. Darum, was rede ich zu dir über geistliche Kampfführung, wenn du vielleicht noch gar nicht in diesem Christus bist? Bist du in ihm? Bist du eins mit ihm? Bist du zu ihm gekommen? Kannst du sagen, wie Paulus, nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir? Ist er dein Haupt und du bist Teil seines Leibes? Ist er der Weinstock und du bist die Rebe? Gehörst du zu ihm oder lebst du noch Christus los? Wenn du Christus loslebst, dann wirst du immer kraftlos sein. Es gibt keine Kraft jenseits von ihm. Er sagt, getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Du brauchst diese Verbundenheit mit ihm. Unzertrennliche Verbundenheit. Daraus fließt dir die Kraft. Schließlich werdet stark im Herrn. Ach, und das wird jetzt noch näher beschrieben, denn es heißt, und in der Macht seiner Stärke. Also dieser Herr, in dem du stark werden sollst, er schenkt dir, dass du in der Macht seiner Stärke sein kannst, um dich zu stärken. Aber was bedeutet das? Nun, Paulus hat diesen Ausdruck, diesen ungewöhnlichen Ausdruck, die Macht seiner Stärke, genau diesen Ausdruck hat er vorher schon benutzt, damit wir verstehen, was damit gemeint ist. Wir müssen wieder in Epheser Kapitel 1 gucken, ab Vers 18. Paulus betet da für die Epheser und er sagt, er erleuchte die Augen eurer Herzen, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Hier haben wir diese Formulierung. Okay, es geht also um eine alles überragende Größe an Kraft, um die Macht seiner Stärke, die an uns Gläubigen und nur an den Gläubigen wirkt. Was ist das für eine Macht? Paulus schreibt jetzt weiter ab Vers 20. Die, also die Macht seiner Stärke, die hat er in Christus wirksam werden lassen. Es ist nur in Christus zu finden, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat, hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen genannt werden wird. Und alles hat er seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Also, was ist die Macht seiner Stärke? Es ist die alles überragende Größe seiner Kraft, diese Kraft, die Christus aus den Toten auferweckt hat, ihn hoch erhöht hat, in die höchsten Höhen zu Rechten Gottes, die Macht, die ihm alles untertan gemacht hat, alle Gewalten, alle Mächte, alle Kräfte, alle Herrschaften, jedem Namen. Alles ist zu seinen Füßen gelegt und er herrscht. Es ist seine Herrschergewalt. Ihr Lieben, wir sprechen hier von der Allmacht Gottes, von der größten Kraft, von der Stärke seiner Macht, dass er der Sieger und der Herrscher ist, der Gebieter über alles und jeden. Dies ist die Macht seiner Stärke. Und was? Dieser Macht seiner Stärke dürfen wir sein? Wir haben nicht eine kleine Kraftquelle. Wir haben die Allmacht Gottes. Wir dürfen sein in dem Herrn und damit in der Macht seiner Stärke. Wovor sollten wir uns fürchten, wenn wir in dieser Macht sind? Oh, wir sollten von Herzen begriffen haben und glauben, dass diese allmächtige, gewaltige Macht seiner Stärke in Christus ist. Und wenn wir in Christus sind, dann, wie könnten wir anders als gestärkt werden in dieser Macht? Christus hat triumphiert über Sünde, Hölle, Tod und Teufel. Und in dieser Macht seiner Stärke dürfen wir stehen und stark werden. Oh, wir denken immer so falsch. Wir denken immer, ja, wir müssten irgendwie was erbringen und etwas leisten. In Wirklichkeit müssen wir allein auf den schauen, der alles geleistet hat, auf den Allmächtigen und einfach in der Verbundenheit mit ihm leben, in inniger, vertrauter Gemeinschaft. Und dann werden wir gestärkt und gekräftigt und befähigt, seine Werke zu tun und das Stehen zu behalten und selbst den gefährlichsten Feinden ins Angesicht zu widerstehen. Alles andere ist wahnsinnig. Wenn du nicht in Christus bist und meinst, du könntest kämpfen. Der reformierte Theologe, amerikanischer Theologe Charles Hodge hat es einmal so ausgedrückt. Wer sich in diesen Kampf stürzt, ohne an Christus zu denken, ohne sein Vertrauen auf ihn zu setzen, ohne ständig auf ihn zu schauen und sich als ein Glied seines Leibes zu betrachten, das alles Leben und alle Kraft von ihm erhält, der ist wahnsinnig. Er schreibt noch weiter, solch ein Mensch kann nicht mal das Schlachtfeld überhaupt erreichen. Du bist überhaupt nicht in diesem Kampf, denn du bist immer noch auf der Seite des Feindes. Darum ist das Erste und das Entscheidende, dass du in Christus bist. Durch den wahren Glauben an ihn bist du es, bist du in ihm. Da ist Kraft. Und wie häufig sind wir so wahnsinnig auch als Christen, dass wir nicht schauen auf ihn, nicht vertrauen auf ihn, schon morgens aufwachen, ohne ihn zu suchen, ohne in diese innigen Verbundenheit mit ihm zu leben und meinen, wir kriegen das schon irgendwie hin. Und dann wunderst du dich, dass du geistlich schwach bist und vielleicht entmutigt und ausgelaugt und ja, einfach mutlos und feige vielleicht, dass es dir mangelt an Entschlossenheit und Tapferkeit, dass es dir mangelt an Eifer und Kraft im Kampf gegen die Sünde und gegen den Satan. Vielleicht bist du ängstlich. Und Bedrängnisse, Versuchungen und Anfechtungen lassen dich schwach werden, sodass du nachgibst, sodass du fällst, sodass du resignierst, müde und kraftlos und untätig bist, anstatt für den Herrn zu wirken, solange du noch kannst. Ja, und schaust du auf dich, sagst du, ich schaffe es nicht, ich bekomme es nicht hin, wenn ich doch nur stärker wäre. Das Problem ist, dass du stark werden willst in dir selbst. Stattdessen solltest du im Glauben erkennen, dass der Herr stark ist und dass das reicht, dass du gar nicht stark sein musst in dir selbst. Paulus betet doch dafür. Er sagt, das musst du wissen, das musst du erkennen, Epheser 1. Er betet dafür, ab Vers 18, er erleuchtet die Augen eures Herzens, damit ihr wisst. Dann in Vers 19, ja wisst, was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Und so oft wissen wir es nicht, glauben es nicht, sehen es nicht. Gottes Wort lehrt es dich. Suchst du Kraft, du findest sie nur in der Einheit, in der Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus. Nur da. David, er wurde einst von Feinden angegriffen und die haben viele entführt und das Volk war richtig wütend auf David, dass er so versagt hat. David hatte solche Kämpfe und am liebsten würde man aufgeben. Und was tat er? Was tat David? In 1. Samuel Kapitel 30, ab Vers 6. Und David war in großer Bedrängnis, denn das Volk sprach davon, ihn zu steinigen. Oh, wie hat er versagt? Denn die Seele des ganzen Volkes war erbittert. Jeder war erbittert wegen seiner Söhne und wegen seiner Töchter. Aber jetzt hör mal, was David tat. Aber David stärkte sich in den Herrn, seinen Gott. Hast du das gehört? David aber stärkte sich in den Herrn, seinen Gott. Machst du das? Wenn so viele Herausforderungen, Probleme und Bedrängnisse und Kämpfe vor dir stehen, dass man dann von dir sagt, aber er oder sie stärken sich in dem Herrn, ihren Gott. Wie hat er das wohl getan? Hat er sich das Wort des Herrn in Erinnerung geführt und vielleicht auch daran gedacht, wie er damals als junger Mann ihm die Rüstung nicht passte und dieser Goliath vor ihm stand und er aber nicht auf sich selbst vertraute und sich stärkte dem Herrn und sagte, du kommst mit Schwert, mit Lanze und Kurzschwert, ich aber komme mit dem Namen des Herrn der Heerscharen. David stärkte sich in dem Herrn, in der Gemeinschaft mit ihm. David kann sagen im Psalm 138, Vers 3, an dem Tag, da ich rief, antwortest du mir und du vermehrtest mir in meiner Seele die Kraft. An dem Tag, wo ich zu dir rief, wo ich verstand, dass in mir keine Kraft ist, wo ich dein Angesicht suchte und mich stärkte in dir, so mehrtest du meiner Seele die Kraft. Tust du dasselbe? Suchst du das Angesicht des Herrn? Es heißt im Psalm 105, Vers 4, fragt nach dem Herrn und seiner Stärke, sucht sein Angesicht beständig. Kann man das über dich sagen? Dass du fragst nach dem Herrn und seiner Stärke, suchst du sein Angesicht beständig. Wandelst du mit ihm? Tust du das? Meistens, wenn jemand schwach ist und in Sünde fällt und im Grunde der Begriff ist, aufzugeben, liegt es meistens an einem dieser drei Dinge. Es liegt zumeist daran erstmal, dass du die Gemeinschaft mit Christus vernachlässigt hast. Dass du ihn nicht gesucht hast in seinem Wort, im Gebet und in der Gemeinschaft der Heiligen. Es liegt daran, dass du gewissen Sünden Raum gibst in deinem Leben und dass die Gemeinschaft mit Christus trübt und diese Sünde entzieht dir Kraft. Und du hast nicht diese vertraute, innige, freudige Gemeinschaft mit Christus. Daran liegt es zumeist. Es kann auch daran liegen, dass du nachlässig geworden bist in der Tätigkeit für den Herrn. Warum sollte er dich stärken und dir Mut und Tapferkeit geben und Kraft, wenn du den ganzen Tag auf der Couch sitzt und gar nichts tust? Bei einem anderen liegt es daran, dass er vernachlässigt hat, die Ehre des Herrn zu suchen. Denn gibt der Herr dir Kraft und überwindest du so manche Sünde und tust du so manches Werk zu der Ehre seines Namens? Nein, hast du es gar nicht zur Ehre seines Namens getan, sondern klopfst dir auf die eigene Schulter. Kein Wunder, dass der Herr in seiner Fügung dich auch so manches Mal in Schwachheit belässt, damit du lernst, demütig zu werden und ihm die Ehre zu geben. Es liegt meistens an der Vernachlässigung der Gemeinschaft mit ihm, der Vernachlässigung von wahrer Tätigkeit für ihn oder an der Vernachlässigung von der Ehrung Gottes. Ist eines von diesen Dingen vielleicht jetzt gerade bei dir der Fall? Nein, wenn der Herr uns Kraft gibt und wenn wir siegen über so manche Sünde und stehen bewahren und alles ausrichten, was er uns gesagt hat, dann, weil er uns die Gnade dazu gegeben hat, dann geben wir ihm die Ehre. Was wir jetzt studieren werden, so Gott will, an den nächsten Sonntagen, ist die Waffenrüstung Gottes. Hast du gehört? Das ist nicht unsere Waffenrüstung. Es ist die Waffenrüstung Gottes, die er uns anlegt, die wir uns anlegen sollen. Er ist der Held, er ist der Starke, er ist der Sieger. Es geht nie um uns, nie um unsere Ehre, sondern allein um den Namen des Herrn. Es ist seine Waffenrüstung, die er uns in seiner Gnade schenkt. Wir sollen uns lediglich hüllen in dem, was er selbst ist und was er vollbringt. Das ist das Geheimnis des Christentums. Alles andere ist Werksgerechtigkeit. Wahres biblisches Christentum ist sich hüllen in Christus. In Christus und in allem, was er ist und was er vollbracht hat. Verstehst du das? Du musst es begreifen, denn er schenkt uns nicht von außen bloß ein wenig Hilfe, damit du lernst, auf eigenen Beinen zu stehen und stark zu werden und selbst zurechtkommst. Nein, er will, dass du erkennst, dass du von dir nicht einen Schritt gehen kannst. Es sei denn, du bist eins mit ihm. Es sei denn, er verleiht dir Kraft. Es sei denn, zu seiner Ehre wirkt er all dies in dir. Du bist schwach? Genau so sollte es sein, damit du erkennst, dass der Herr stark ist und diese Stärke sich an dir erweist, damit du ihm alle Ehre geben kannst. Sagt Paulus das nicht so in 2. Korinther 12, ab Vers 9? Und er hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Sehr gerne, sagt Paulus, will ich mich darum vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohnt. Deshalb habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgung, an Ängsten, um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Was ist das für eine Einstellung? Er freut sich, er hat Gefallen an Ängsten, an Situationen, wo er um sein Leben bangen muss. Was ist das? Der Grund, warum er sich freut an solchen Situationen, wo er mit seiner Kraft völlig am Ende ist, ist die Tatsache, dass gerade in diesen Situationen sich die Kraft Christi offenbart. Hast du gelernt, so über Schwierigkeiten und Nöte und Bedrängnisse nachzudenken, dass all das doch nur Gelegenheiten sind, dass Christus seine Kraft in dir erweisen kann, sodass du ihm alle Ehre gibst für seine Gnade? Denn in ihm, in der Macht seiner Stärke, vermögen wir alles. Paulus sagt es so in Philipper Kapitel 4, ab Vers 12. Er sagt, sowohl erniedrigt zu sein, weiß ich, als auch Überfluss zu haben, weiß ich. In jedes und in alles bin ich eingeweiht, sowohl satt zu sein, als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben, als auch Mangel zu leiden. Und jetzt sagt er, alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. In dem, der mich kräftigt, vermag ich alles. Ich vermag großes Leiden zu haben und sogar solchen Mangel zu erleiden, dass ich hungern muss. Ich vermag es zu ertragen und zu erdulden in dem, der mich kräftigt. Aber auch wenn ich viel habe und Überfluss habe und die Versuchungen groß sind, auch das vermag ich zu tragen in dem, der mich kräftigt. Es heißt in 2. Chronik 16, Vers 9, denn die Augen des Herrn durchlaufen die ganze Erde, um denen treu beizustehen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Seid stark in dem Herrn, fürchtet euch nicht vor dem, was kommt. Und ihr Lieben, das ist etwas, was die gesamte Heilige Schrift uns zuruft, dem Volk Gottes immer und immer wieder, dass wir uns nicht fürchten sollen, sondern auf den Herrn uns verlassen wollen. Und ich möchte mit euch einige Stellen lesen. Stellen, die dich ermutigen sollen in diesem neuen Jahr. Wir beginnen in 5. Mose Kapitel 20, Vers 3. Höre Israel, ihr rückt heute zum Kampf gegen eure Feinde heran. Euer Herz verzage nicht. Fürchtet euch nicht, ängstigt euch nicht, erschreckt nicht vor ihnen. Denn der Herr, euer Gott ist es, der mit euch zieht und für euch mit euren Feinden zu kämpfen, um euch zu retten. Josua, Kapitel 1, ab Vers 5. Es soll niemand vor dir standhalten können, alle Tage deines Lebens. Wie ich mit Mose gewesen bin, werde ich mit dir sein. Ich werde dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Sei stark und mutig, denn du sollst diesem Volk das Land als Erbe austeilen, das ihnen zu geben ich ihren Vätern geschworen habe. Nur sei recht stark und mutig, dass du darauf achtest, nach dem ganzen Gesetz zu handeln, das mein Knecht Mose dir geboten hat. Weiche nicht davon ab, weder zu rechten noch zu linken, damit du überall Erfolg hast, wo immer du gehst. Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen. Und du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, nach all dem zu handeln, was darin geschrieben ist. Denn dann wirst du auf deinem Wegen zum Ziel gelangen und dann wirst du Erfolg haben. Habe ich dir nicht geboten? Sei stark und mutig, erschrick nicht, fürchte dich nicht, denn mit dir ist der Herr, dein Gott, wo immer du gehst. Immer und immer wieder wird es Josua gesagt. 1. Chronik, Kapitel 28, David redet zu Salomo. Vers 20. Und David sagte zu seinem Sohn Salomo, sei stark und mutig und handle. Fürchte dich nicht und sei nicht niedergeschlagen. Denn der Herr, Gott, mein Gott, wird mit dir sein. Er wird dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen, bis alle Arbeit für den Dienst des Hauses des Herrn vollendet ist. Jesaja Kapitel 35 ab Vers 3. Stärkt die schlaffen Hände, festigt die wankenden Knie. Sagt zu denen, die ein ängstliches Herz haben, seid stark, fürchtet euch nicht. Siehe, da ist euer Gott. Rache kommt, die Vergeltung Gottes. Er selbst kommt und wird euch retten. Jesaja 41 ab Vers 10. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Habe keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ja, ich helfe dir, ja, ich halte dich mit meiner Rechten, meiner Gerechtigkeit. Psalm 27, Vers 14. Harre auf den Herrn, sei stark, dein Herz erweise sich als mutig und harre auf den Herrn. Zacharja, Kapitel 10, Vers 12. So werde ich sie stark machen in dem Herrn. Und nur in seinem Namen werden sie leben, spricht der Herr. Haggai, Kapitel 2. Und nun, sei stark, Zerubabel, spricht der Herr. Und sei stark, Jeschua, Sohn des Jozadak, du hoher Priester. Und seid stark, alles Volk des Landes, spricht der Herr. Und arbeitet, denn ich bin mit euch, spricht der Herr, der Herrscharen. 1. Korinther 16, Vers 13. Wachet, steht fest im Glauben. Seid mannhaft, seid stark. 2. Timotheus, Kapitel 2, Vers 1. Du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. So Gottes Wort ruft dir immer und immer wieder zu. Schließlich werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Ja, es war schon immer so. Durch alle Zeiten hindurch schauen wir auf unsere Feinde und auf den vor uns liegenden Kampf. Wir könnten uns fürchten und verzagen und verzweifeln und die Angst könnte uns lähmen. Wir könnten in Schwermut versinken, resignieren und aufgeben. Aber nein, der Herr ist mit uns. Wir sind nicht die Helden, er ist der Held. Wir schauen auf den großen Kriegsherrn, auf Christus, den niemand in die Flucht schlagen konnte. Er kam als Mensch, mutig, entschlossen, die Werke des Teufels zu zerstören und die Werke Gottes zu vollenden. Er kam, um das Verlorene zu suchen und selig zu machen. Er kam, sein Leben zu geben als Lösegeld und er zögerte nicht. Er gab nicht auf, auch im Angesicht seiner Feinde. Im Garten, als die Truppen kamen, sagte er, ihr sucht mich? Ich bin es, lasst diese gehen. Er ist der Held, er ist der Sieger. Im Angesicht des Todes, im Angesicht des Zornes, des allmächtigen Gottes floh er nicht, sondern sprach, dein Wille geschehe. Und so trank er den Zorn des allmächtigen Gottes, unser unvergleichlicher Held an Tapferkeit. Er triumphiert, er überwand den Tod, den Satan und sein Heer. Er ist aufgefahren als Sieger, siegreich über alle Mächte und Gewalten. Er hat in den Triumphzug über sie gehalten. Er sitzt zur Rechten Gottes. Er ist der Sieger. Ihr Lieben, was wir hier lernen im Epheserbrief bedeutet, wir sind nicht die Glaubenshelden. Wir müssen in dem einen sein, den Held, und zwar im Glauben. Wir sind nicht die Glaubenshelden. Nein, wir müssen in dem einen Held sein, und zwar durch den Glauben. An seiner Stärke und an seine Macht müssen wir uns verlassen und müssen auf ihn schauen. Und mit ihm in inniger und vertrauter Gemeinschaft leben, uns in ihm hüllen, in seine Waffenrüstung. Mit unserer Macht ist nichts getan. Wir sind gar bald verloren. Es streitet für uns der rechte Mann, den Gott hat selbst erkoren. Fragst du, wer der ist? Er heißt Jesus Christ, der Herr Zebaoth und ist kein anderer Gott. Das Feld muss er behalten. Und wenn die Welt voll Teufel wäre und wollt uns gar verschlingen, so fürchten wir uns nicht so sehr. Es soll uns doch gelingen. Amen.